Psalm 45. Gesalbt, gesegnet, geliebt, der Glanz des Königs und das Glück seiner Braut. Wir erheben uns und sprechen den Psalm in der Weise gemeinsam, dass Sie als Gemeinde die eingerückten Zeilen lesen und ich die linksstehende. Eine Unterweisung der Korachiter vorzusingen, nach der Weise Lilien ein Brautlied. Mein Herz dichtet ein feines Lied, einem König will ich es singen.
Meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers.
Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, holdselig sind deine Lippen.
Darum hat dich Gott gesegnet ewiglich.
Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, und schmücke dich herrlich.
Es soll dir gelingen in deiner Herrlichkeit.
Zieh ein Heer für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit.
So wird deine rechte Hand Wunder vollbringen.
Scharf sind deine Pfeile, dass Völker vor dir fallen.
Sie dringen ins Herz der Feinde des Königs.
Gott, dein Thron bleibt immer und ewig.
Das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter.
Du liebst Gerechtigkeit
und hassest Frevel.
Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt.
Mit feurigem Öl wie keinen deiner Gefährten.
Von Myrrhe, Aloe und Cassia duften deine Kleider.
Aus Elfenbeinpalästen erfreut dich Saitenspiel.
In deinem Schmuck gehen Töchter von Königen.
Die Braut steht zu deiner Rechten in Goldschmuck aus Ophir.
Höre, Tochter, sieh und neige dein Ohr.
Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus.
Den König verlangt nach deiner Schönheit.
Denn er ist ein Herr. Und du sollst ihn huldigen.
Die Tochter Tyrus kommt mit Geschenken.
Die Reichen im Volk suchen deine Gunst.
Des Königs Tochter ist herrlich geschmückt.
Mit goldenen Gewändern ist sie bekleidet.
Man führt sie in gestickten Kleidern zum König.
Jungfrauen folgen ihr, ihre Gespielinnen führt man zu mir.
Man führt sie hin mit Freude und Jubel.
Sie ziehen ein in des Königs Palast.
An deiner Väterstadt werden deine Söhne sein.
Die wirst du zu Fürsten setzen in aller Welt.
Ich will deinen Namen kundmachen von Kind zu Kindeskind.
Darum werden dir danken die Völker immer und ewig.
Amen. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.
Amen.
Wir nehmen Platz. Liebe Gemeinde, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. So fasste Jesus es zusammen, als er von dem Zöllner Zachäus eingeladen wurde. Suchen und selig machen. Wie sieht es mit dem Finden aus? In einzelnen Begegnungen wie mit Zachäus ereignet sich so ein Finden. Menschen finden zu Jesus und finden bei ihm ihre Bestimmung, ihr Zuhause, ihr Glück. Die 12 Jünger, viele Frauen, Pharisäer, Soldaten, Handwerker, Fischer, Ledige und Verheiratete, Kinder und Alte. Sie alle werden vom Menschensohn gesucht und gefunden. Diese sind meine Mutter, Bruder, Schwester, sagt Jesus einmal. Sie alle liebt der Heiland zu einer neuen Gemeinschaft zusammen. Die Bibel nennt diese zusammengeliebte Gemeinschaft Gemeinde, Leib Jesu oder auch die Herausgerufenen, Ekklesia, die gerufenen Heiligen, oder die Erwählten und andere Ausdrücke. Ein Ausdruck ist mir da besonders teuer, der besonders schön die Liebe Christi zu seiner Gemeinde veranschaulicht. sie ist seine Braut. Und für das Zusammenkommen von Braut und Bräutigam spricht die Schrift von einer Hochzeit, von der Hochzeit des Lammes. Da zieht sich ein großer Bogen über die ganze Geschichte der Menschheit, von der Erschaffung Evas und ihrer Zuführung zu Adam bis zum Hochzeitsmahl des Lammes Jesus Christus in Offenbarung 19. Am Beginn der Zeit feiern zwei Personen die erste Ehe, Adam und Eva. Am Ende der Zeit feiert Jesus mit seinen Gläubigen, die nur er zählen kann, seine Hochzeit. Für diese letzte Trauung hat uns die Bibel schon ein Lied mitgegeben. Das ist unser Psalm 45. Psalm 45 ist in mancher Hinsicht einzigartig. Die Psalmen sind ja Gebete zu Gott, oft auch Reflexionen über das ganze Leben, Reflexionen, die der Sprecher für sich selber anstellt, über Gott, über Menschen, über Freunde und Feinde, über Gesundheit, Krankheit und Verfolgung, über die Geschichte Israels. Angeredet ist in erster Linie Gott, wenn es ein Gebet ist, dann der Sprecher vielleicht selbst, wenn er mit sich selbst in einen Dialog tritt, manchmal auch Menschen, Gläubige und Ungläubige. Hört mir zu, ihr Kinder, heißt es einmal, Psalm 34. In diesen Fällen sind die Psalmen mehr eine Predigt als ein Gebet. Und im Neuen Testament werden die Psalmen eben auch nicht nur als Gebetsbuch, sondern auch als Lehrbuch, auch als dogmatisches Lehrbuch verwendet. Psalm 45 etwa in Hebräer 1, neben anderen Psalmen haben wir gehört. Also Menschen oder Gott werden angesprochen, aber fast nie wird der König angeredet. Da gibt es zwar einmal Psalm 20 gute Wünsche an den König, der Herr erhöre dich in der Not, im Psalm 21 dann, du erfüllst dem König seines Herzens Wunsch. Es gibt einige weitere Psalmen über den König, der von Gott eingesetzt und gesalbt ist, gesegnet, seine wunderbare gerechte Herrschaft und so weiter, der zu Rechten Gottes sitzen darf, wie Psalm 110. Ich habe die anderen Psalme, die fraglich sind, hier auch noch auf dem Blatt abgedruckt. Lesen Sie die mal hintereinander zu Hause nach. Es ist staunenswert, was da alles über den König herauskommt, was sich in Christus erfüllt. Nur ein einziges Mal wird der König dort auch als Gott angeredet. Und das ist unser Psalm 45. Das ist das Besondere. Dieses Besondere hat der Hebräerbrief, wie wir gehört haben, aufgenommen für sein Argument, dass Jesus Christus, der König, höher ist als alle Engel. Höher als alle Engel. Er wird angebetet von allen. Er ist Gott gleich. Er ist nicht nur göttlich in einigen Eigenschaften, sondern er ist Gott selbst. Die Aussage von Psalm 45 ist kurz gefasst: Dieser göttliche König hat eine Braut gefunden, also gesucht und gefunden, und nun werden beide gepriesen. Der König für seine Schönheit und Majestät, die Braut für ihre Schönheit, ihren Schmuck, und sie wird ermahnt, sich ganz auf den Bräutigam einzulassen. Sich verlassen. Passt hier im doppelten Sinne, wenn da in Vers 11 gesagt wird, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Sich verlassen passt hier, die Braut soll ihr Vaterhaus hinter sich lassen und dem Bräutigam huldigen. Wenn Paulus in Epheser 5 von Mann und Frau spricht, dann zieht er auch einen Vergleich zwischen der irdischen Ehe und der Beziehung von Christus und seiner Gemeinde. Aber Psalm 45 geht nun darüber hinaus, da wir hier nicht nur zwei Menschen haben, sondern den Gottmenschen und seine Braut, gibt es auch eine über die irdische Ehe hinausgehende Verehrung. Zunächst die Grundfrage, die sich hier stellt, wie beim Emmanuel aus dem Jesaja-Buch. Punkt 1. Lesen wir hier vom Messias Jesus oder von einem der alttestamentlichen Könige? Geht es um einen der antiken Könige oder um Jesus Christus? Da hat man manche Vermutungen angestellt, welcher König hier angesprochen worden sein könnte. Sei es Salomo oder Joram, oder geht es doch direkt um Jesus? Viele Ausleger überlegen, welcher antike König gemeint sein könnte. Aber wenn uns der Hebräerbrief die maßgebende Auslegung ist, auch von Psalm 45, dann kommen wir nicht daran vorbei, dass hier Gott der Sohn als Gott angesprochen wird. Der bekannte Ausleger Charles Haddon Spurgeon hat sich hier gegen alle positioniert, sogar gegen Franz Delitzsch. Also hier waren die beiden großen, frommen Ausleger des Alten Testaments im 19. Jahrhundert. Delitzsch, der Gelehrte, Spurgeon, der Prediger, auch nicht einer Meinung. Spurgeon hat sich also gegen Delitzsch positioniert und gesagt, wenn wir einen der historischen Könige als Hintergrund annehmen, dann fangen wir an zu schielen. Also da geht ein Auge gerade und ein Auge schielt nach außen weg. Man müsste manche Aussagen auf das Historische, manche auf das Übergeschichtliche, auf Christus beziehen. Da ist die Rede von einem ewigen Reich, ein ewiger Thron. Es gibt ein machtvolles und gnadenreiches Wort, eine völlig unverrückbare Liebe zur Gerechtigkeit und einen brennenden Hass gegen alle Gottlosigkeit. Und vor allem wird dieser König in Vers 7 eben als Gott angesprochen. Ein Name wird hier noch nicht genannt von diesem König. Wie das Alte Testament überall, wo es von Christus spricht, etwas von seinem Wesen zeigt, das was des Christus offenbart, aber noch nicht zeigt, wer er ist. Der Name, die Offenbarung des Namens Jesus von Nazareth, bleibt dem Neuen Testament vorbehalten. All das zeigt meines Erachtens klar, dass wir hier ohne Verrenkungen von Jesus als König und Bräutigam sprechen können. Sollte der Sänger tatsächlich am Hofe eines der historischen Könige gesungen haben, so werden alle, die bei Trost waren, verschämt ihre Hüte ziehen und sich im Geiste den kommenden Messias gesehen haben. Ein zweites, ein Überblick über die Darstellung der beiden, also über den König und seine Braut. Es sind zwei Teile. Zunächst haben wir den Lobpreis des Königs vor uns, Verse 1 bis 10, und dann die Ermahnung und Preis der Braut, 11 bis 18. Der Sänger kündigt dabei ein gutes Wort an, Vers 2, ein Dabar Tov, ein feines Lied hier in der Lutherbibel, eine gute Sache oder ein gutes Wort. Davon wallt sein Herz über. Er bekennt seinen Überschwang. Dennoch ist es nicht ein rein spontanes Übersprudeln. Er spuckt nicht heraus, was ihm gerade so in den Sinn kommt. Er vergleicht vielmehr seine Zunge mit dem Griffel eines flinken Schreibers. Ein geschwinder Schreibergriffel, wörtlich, am Ende von Vers 2. Er spricht in rascher Schreibgeschwindigkeit. Er spricht also rascher, als man sonst schreibt, aber langsamer, als man sonst spricht. Meine Zunge ist ein Griffel eines guten, eines flinken Schreibers. Wohl überlegt, redet er, und gleichzeitig aus vollem Herzen überfließend. Wovon sein Herz voll ist, davon geht ihm der Mund über. Und er kündigt an, worum es in diesem Lied gehen soll. Es geht um den König. Einem König will ich es singen. Von der Braut verrät er noch nichts. Und er besingt die Schönheit des Königs in den Versen 3 bis 10. Die Schönheit ist nicht zuerst äußerlich zu fassen, sei es im Wuchs, in den Muskeln oder Haaren des Königs oder in seiner Uniform, was auch immer, sondern in seiner Stellung, seiner Macht, die er für das Recht und den Schutz seines Volkes einsetzt. Der König wird gepriesen für Gerechtigkeit und Streitbarkeit, aber auch für seine Salbung. Die Salbe, also die Verleihung des Heiligen Geistes, die Gnade für sein Amt, steht hinter der ganzen äußeren und inneren Pracht. Und dann werden noch die Kleider erwähnt, die Musik, die er spielen lässt, und der Schmuck, den er einem Reigen von Königstöchtern zukommen lässt, und schließlich für die Braut zu seiner Rechten, Vers 10. Und im zweiten Teil 11 bis 18 sehen wir die angehende Königin, gehüllt in Goldschmuck und gestickte Kleider. Gespielinnen werden ihr zugeführt, Vers 15. Sie wird mit Freude und Jubel in den Palast geführt, 16. Ihr wird verheißen, Mutter von Fürsten in aller Welt zu werden, Vers 17. Und speziell ist hier in Vers 11, sie wird ermahnt, ihre Herkunft loszulassen und ganz ihrem Mann, dem König, zu gehören. Wollen wir nun in einem dritten Teil der Zunge des flinken Schreibers ein wenig genauer folgen und ein paar Einzelheiten zu dem Glanz des Königs, zum Glück der Braut uns verinnerlichen. Vers 3 geht der Sänger zur Anrede über. Er spricht nicht nur über den König, wie wir in den anderen Königspsalmen haben, er spricht zu ihm. Du bist der Schönste. Joffi, joffi, gut, gut. Jaff, jaff im Hebräischen. Die Schönheit wird hier erstmal aus einer gewissen Ausstrahlung vom Wort des Königs her definiert. Vers 3, holdselig sind deine Lippen. Das ist das Zentrum. Ja. Christus mit seinem Wort, der seine Gemeinde sammelt, baut, immer durch sein Wort, der Gericht übt durch das Schwert seines Mundes, also auch durch das machtvolle Wort. Du bist der Schönste. Wann empfinden wir etwas als schön? Eine Sache, eine Landschaft, ein Gesicht oder eine Musik? Was ist schön eigentlich? Man kann natürlich sagen, naja, das gibt es keine allgemeinen Kriterien, das muss jeder für sich entscheiden. Aber man kann doch grundsätzlich sagen, immer wenn wir eine gewisse Harmonie von Farben oder Formen antreffen und wenn diese Harmonie an irgendetwas Bekanntes, etwas Gewohntes und Liebgewordenes anknüpft, dann empfinden wir, dass es etwas Schönes ist. Natürlich geht es in unserem Psalm nicht nur um äußere Schönheit. Aber das, was der Beter von den Lippen des Königs hört, bestätigt den äußeren Eindruck. Voller Huld sind deine Lippen. Wörtlich, Gunstreiz ist dir auf den Lippen ergossen. Gunstreiz ist dir auf den Lippen ergossen. Dem Gläubigen sind anziehend Gestalt und Gehalt, wenn sie übereinstimmen, Gesicht und Wort. Und bei solcher Schönheit sucht der Beter, sucht der Sänger die Nähe des Königs. Wo wir Schönheit empfinden, in einem schmucken Dorf, eine Seenlandschaft im Gebirge, da sind wir gerne, da treten wir in die Nähe. Der Gottlose hingegen flieht vor dem Glanz der Majestät Gottes. Denken wir an das, was im Neuen Testament von Jesus wahrgenommen wurde, am Beginn seines Auftretens. In seinem Heilandsruf hören wir ein Wort von einem unvergleichlichen Gunstreiz ausgegossen auf seine Lippen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Matthäus 11. Oder denken wir an seine Antrittspredigt in Nazareth, wo seine Hörer staunten, wörtlich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen. Lukas 4, 22. Dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen. Im Johannesevangelium sagen die Menschen über Jesus, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Johannes 7, 46. Und nach der Bergpredigt entsetzten sich die Hörer. Denn, da heißt es, er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Matthäus 7, 28 folgende. Das ist voller Huld sind deine Lippen. Dieses, was wir hier in Vers 2 im Psalm 45 haben, ist also klar in Jesus erfüllt. Dieser Gunstreiz ist tatsächlich bei ihm präsent gewesen. Vers 4. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, und schmücke dich herrlich. Das sollte öfters unser Gebet sein, dass der Herr aufsteht und streitet, dass er alle Gottlosigkeit beseitigt, die Gottlosen bekehrt, dass er seinen Gerechten und Gläubigen und besonders den Verfolgten zum Recht verhilft. Du Held. Gott Held kennen wir als einen der Thronnamen des Kindes, das dem Hause David gegeben ist in Jesaja 9. Gott Held, Ewigvater, Wunderrat und Friedefürst. Der El-Gibor. Und hier auch der Gibor. Auch hier, erfüllt in Jesus. Er ist der Gottheld, der den gewaltigsten Kampf der Menschheit ausgefochten und gesiegt hat durch Kreuz und Auferstehung. Held wird im Alten Testament meist von bestimmten herausragenden Soldaten oder vermögenden Personen verwendet. Einige Male aber von Gott. Wie in Psalm 24. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Starke ist der Gibor, der Herr mächtig im Streit. Und dieser Streit möge ihm gelingen, Vers 5, in deiner Herrlichkeit. Zieh einher für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Für die Wahrheit. Und zwar wörtlich für die Sache der Wahrheit oder das Wort der Wahrheit. Dabar emet, dabar, das wissen vielleicht viele von uns, heißt ja Wort und Sache im gleichen Begriff. Also auch hier geht es nicht nur um Wahrheit irgendwie abstrakt, sondern sie ist konkret präsent als ein Wort oder um einen bestimmten Vorgang, in dem die Wahrheit zum Ziel kommen muss, in dem die Wahrheit sich gegen die Unrechtgerechtigkeit und gegen die Lüge durchsetzen und offenbaren soll. Auch vorher hatten wir schon das gute Wort in Vers 2. Vers 6. Scharf sind deine Pfeile. Die Pfeile des Königs treffen unfehlbar. Sie sind nicht stumpf. Im Gewissen treffen sie, aber auch leiblich beim Gericht. Gott wird treffen. Er schläft nicht hinter dem Ofen und verzeiht schon am Ende alles. Nein, Christus wird erscheinen in Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Gerechtigkeit zum Heil der Gläubigen und zum Unheil seiner Feinde offenbaren. Vers 7. Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Jetzt singt der Sänger nieder und betet an. Er behauptet nicht wie in einem anmaßenden modernen Anbetungslied, schon auf den Stufen vor dem Thron Gottes zu sein. Er kennt noch die Distanz und weiß, dass noch viel Wirken Gottes in Gericht und Heil aussteht. Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Vorher ist der König angeredet. Jetzt geht die Anrede an den Gott, König. Die mit dich in Vers 8b gemeinte Person muss dieselbe sein wie die mit du in Vers 8 und die mit dem Thron in Vers 7. Also wenn Sie mit zurückverfolgen, von 8 nach 7 und von vorher, von der Anrede an den König hierher, muss der König als Gott angesprochen sein. Noch eindeutiger ist die griechische Übersetzung mit der Anredeform. Und noch eindeutiger sind die aramäischen Übersetzungen, die in der Zeit zwischen den Testamenten gelesen wurden. Vers 3 fügen diese aramäischen Übersetzungen hinzu: O König Messias! In Vers 15 heißt es: König der Welt! Vers 16: Du ewiger König! Und die Tochter in Vers 16 wird in diesen aramäischen Übersetzungen angesprochen als Versammlung und Gemeinde Israel, die ihre Ohren der Tora zuwenden soll, also dem Gesetz Moses. Wir haben hier also gerade in der Zeit des Neuen Testaments in der Wahrnehmung des Psalms 45 ganz klar eine Anrede an den König als göttliche Gestalt. Und das ist auch der Punkt, wo wir im Hebräerbrief Kapitel 1 diese Begründung angeführt haben, der Psalm 45 als Teil einer ganzen Kette von Psalmworten, erst im Psalm 2 mit 2. Samuel 7 und von dort ausgehend eine ganze Kette von Psalmworten, die nachweisen, Jesus ist höher als alle anderen. Durch Jesus hat Gott die Welt gemacht. Durch das Wort Jesu spricht Gott als Letztes. Auf vielfache Weise hat Gott vielfach zu den Vätern gesprochen, durch die Propheten. Jetzt aber am Ende der Tage spricht er zu uns, hat er zu uns gesprochen, durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles. Er ist der ewige König und diese Ewigkeit kann nur bestehen, wenn er sündlos ist, denn der Tod ist der Sünde Sold. Und die Ewigkeit ist zugleich universal. Und das zieht der Hebräerbrief aus Psalm 45. Von keinem anderen hat er gesagt, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt, mit Freudenöl wie keinen deiner Gefährten. Jetzt schauen Sie mal hier in dem Text, den ich Ihnen in die Hand gegeben habe, im Vers 8, die dritte Zeile, darum hat dich, und dann habe ich hier einen kleinen Unterstrich gemacht. Für diesen Unterstrich hat der Hebräerbrief ein Komma. Und wenn Sie dort ein Komma setzen, dann ist der Angesprochene auch in Psalm 45 Gott. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt. Wenn dort kein Komma steht, wie in den modernen Übersetzungen, dann wird der König, der selber nicht Gott ist, von Gott gesalbt. Ich hoffe, Sie konnten das nachvollziehen. Ja? Der Hebräerbrief liest das Komma mit dazu, weil die griechische Übersetzung und die aramäischen Übersetzungen das auch so hatten. Im Hebräischen ist es doppeldeutig. Aber die ganze Folgegeschichte zeigt, es geht um den Gottkönig. Und für uns ist die maßgebende Auslegung des Alten Testaments das Neue Testament. Also ist der ursprüngliche Sinn, auch im Psalm 45, die Anrede an den König als Gott. Hier wird Gott gesalbt von Gott. So ist es zu lesen. Die Aussage von Psalm 45 wird im Hebräerbrief nicht mehr einfach historisch wiedergegeben, als Rede der Korachiten, sondern als Gottesrede. Als Gottesrede an seinen Sohn. Ja, zu wem hat Gott sonst gesprochen, wie zu dem Sohn? Und jetzt kommt unser Psalm 45 als Zitat. Ja, Gott hat ihn also gesalbt und erhoben wie keinen deiner Gefährten. Die Gefährten sind wahrscheinlich die Engel, über die hinaus der Sohn erhoben ist. Die Gefährten also alle anderen himmlischen Wesen. Und alles Weitere folgt daraus. dass er zum Beispiel Gerechtigkeit liebt und Frevel hasst. Vers 8. Gott ist eben durch und durch heilig, gerecht und gut. Er hat diese Liebe im Herzen und will sie durch den Heiligen Geist auch im Herzen seiner Gläubigen in seinem Volk stiften. Das ist das Wesen des neuen Bundes. Gesalbt mit Freudenöl, dieser Begriff taucht noch einmal im Alten Testament auf. Jesaja 61,3. Das ist genau das, was der Selbstgesalbte den Trauernden zu Zion schaffen soll. Freudenöl, damit ist er gesalbt und das gibt er weiter. Ja, all das preist Jesus Christus als den Einzigen, in dem das Heil ist. Es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters. Sie finden als kleine Abbildung hier neben der Predigtgliederung einen Ausschnitt aus dem Berliner Schloss, wo diese Verse abgedruckt sind. Wenn Sie mal ganz nahe hingehen, dann finden Sie das umlaufende Spruchband und einen Auszug davon können Sie identifizieren. Dort steht, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters und dann noch, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Aus Apostelgeschichte 4 und Philipper 2. Diese Inschrift hat in den letzten Jahren zu ganz viel Diskussion und Streit Anlass gegeben. Linke Politiker wollten das gerne entweder eliminieren oder überblenden und haben es schließlich sein gelassen, aus Kostengründen und weil es einfach unhistorisch ist. Dieses Bekenntnis zu Jesus Christus, das dem Psalm 45 entspricht, ist aufgerichtet worden von dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Und er wollte damit bekennen, dass er sich vor einer höheren Macht zu verantworten hatte, dass er also nicht selbst herrlich zu regieren hatte und dass er schon gar keinen Anspruch auf Verehrung seitens seiner Untertanen besaß. Denn allein vor dem himmlischen Christus sollen sich alle Knie beugen. Diese Inschrift entspricht auf dezidiert christliche und bescheidene Weise der allgemein gehaltenen Präambel des deutschen Grundgesetzes, die von der Verantwortung vor Gott spricht. Für Friedrich Wilhelm war die höhere Macht nicht anonym, sondern hieß Jesus Christus. Er lädt ein, vor diesem König zu knien. Die heutigen Gegner der Inschrift machen daraus allerdings einen unzeitgemäßen Herrschaftsanspruch. Das stimmt insoweit, als Friedrich Wilhelm noch kein Demokrat war im heutigen Sinne. Er hat an sein Königsamt als ein gottgegebenes Amt geglaubt. Aber er sah seine Kompetenz zur Gesetzgebung durch das Gesetz eines höheren Königs im Himmel begrenzt. Wenn ein heutiges Parlament jedoch keine höhere Macht mehr über sich anerkennt, wenn unsere Politiker den Eid nicht mehr mit Gottes Hilfe schwören, dann schützt das Bekenntnis zur Demokratie gar nichts mehr davor, dass Gesetze erlassen werden, die gegen Gottes Gebote sind. Ich brauche die Beispiele wahrscheinlich nicht zu erwähnen. Denken wir an die Abtreibung, an die Sexualgesetzgebung und den Gender-Wahnsinn unserer Zeit. In diesem Sinne war das Bekenntnis auf dem Berliner Schloss zwar in einer noch nicht demokratischen Zeit gegeben, führte aber zu einer durchaus noch wirksamen Begrenzung der Herrschermacht. Eine Begrenzung, die man sich heute manchmal zurückwünscht, ohne dass ich deswegen die Demokratie in Frage stellen möchte. Und nun die Beschreibung der Braut, Verse 11 bis 18. In den Versen 11 bis 13 ist etwas gesagt über ihre Herkunft und ihr Ziel. Sie entstammt einem fremden Volk und sie wird einem glanzvollen König zugeführt. Sie wird zugeführt, wie Eva einstmals Adam zugeführt wurde. Allerdings sagt Adam dann, ein Mann wird die Eltern verlassen und seiner Frau anhangen. Es gibt also hier eine Bewegung in beide Richtungen. Die Braut wird dem Bräutigam zugeführt, wie diese fremd entstammende Braut dem König zugeführt wird. Aber auch die Bewegung von oben nach unten, Christus wird Mensch, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Psalm 45 spricht vom Kommen der Braut. Sie soll ihre Herkunft, ihr Vaterhaus, ihr Volk vergessen. Die Rede ist wahrscheinlich von der Tochter Tyrus, entweder die Tributüberbringerin oder wahrscheinlich die Braut selbst. Wir wissen nicht genau, wie diese verschiedenen Töchter und die Tochter genau zuzuordnen sind. Ich denke, es ist wahrscheinlich, dass die Tochter Tyrus für die Gottesgemeinde und die Braut an dieser Stelle steht. Wenn wir den Missionsauftrag bedenken und die Sammlung der Gemeinde aus allen Völkern, dann mag die Tochter Tyrus durchaus die Braut sein, aus fremdem Volk stammend, und sie steht beispielhaft für die Gemeinde, die aus allen Völkern herausgerufen und vom Bräutigam gesucht und gesammelt wird. Und dazu passt eben die Aufforderung in Vers 11. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Wäre die Braut die Tochter Zion, ich denke, sie wird dazu, aber wäre die Braut die Tochter Zion einfach, die schon vorhanden ist, dann wäre das nicht logisch. Zion soll ja, gerade nach den Geschichtspsalmen, ihrer Geschichte gedenken. Sie soll sich durch Gottes Wort ständig ihrer Herkunft bewusst bleiben. Anders die Tochter Tyrus oder eben wir aus den Heiden. Wie die Frau aus Tyrus, die sogenannte Syrophönizierin im Evangelium, die Jesus gebeten hat, ihre Tochter zu heilen. Wir dürfen hinter uns lassen, was heidnisch ist, und sollen nicht zurückschauen wie Lots Frau. Wer das Neue entdecken will, muss das Alte hinter sich lassen. So betet David selbst: Siehe, ich bin in Sünden empfangen und geboren. Fleischlich gesinnt sein, am alten Fleisch, am alten Adam festzuhalten, ist Feindschaft gegen Gott. So viel haben wir zu vergessen und viel zu lernen als Kinder des neuen Reiches. Sieh, neige deine Ohren, wird die Braut aufgefordert. Es braucht das sorgfältigste Hören und Erwägen und die Übergabe des ganzen Lebens an den König. Vers 12. Den König verlangt nach deiner Schönheit. Wir sollen das ins Herz nehmen, wonach der König verlangt, nach der Schönheit der Braut. Und worin besteht die Schönheit der Braut und ihr Goldschmuck? Nach Offenbarung 19 in ihrer Gerechtigkeit. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Je keuscher die Braut ist, desto schöner ist sie für den Bräutigam. Er ist dein Herr und du sollst ihn anbeten und ihn huldigen. Vers 12 noch. Hier geht die Aufforderung, wie ich vorher sagte, über die Analogie zur Ehe hinaus. Die Frau soll den Mann zwar achten und ehren nach Epheser 5, aber nicht anbeten und huldigen. Die Gemeinde jedoch betet ihren Bräutigam an, wie Psalm 45 den König als Bräutigam anbetet und preist. Es kommt der Tag der himmlischen Hochzeit. Vers 15. Man führt sie in gestickten Kleidern zum König. Der Vers beschreibt einen öffentlichen Vorgang. Als die Braut noch in der Kammer war, war sie schon geheiligt und vorbereitet. Aber nun geschieht es öffentlich, denn Gott liebt es, seine Gerechtigkeit und Heiligkeit zu offenbaren. Ich denke natürlich an Offenbarung 19, an die Hochzeit des Lammes mit der endzeitlichen Gemeinde. Das ganze Weltall soll die Schönheit seiner Braut sehen und in den Lobpreis einstimmen. wer immer die Gemeinde des Herrn heute schon liebt, trotz aller ihrer Fehler und Runzeln, wird an jenem Tag ihre Pracht und ihre Seligkeit sehen und Gott umso mehr preisen. Und wenn diese Braut als Söhne dann noch Fürsten einsetzen darf, das würde ich auf das tausendjährige Reich beziehen, wo den Gläubigen verheißen ist, mitzuregieren mit Christus. Ja, das war der dritte Teil, der Glanz des Königs und das Glück seiner Braut. Noch ein paar Gedanken viertens zur Anwendung. Wir dürfen Jesus rühmen, wie wir es hier verkündigt haben. Der Sänger tut es, die Propheten und die Apostel tun es, die Engel tun es und beten an. Der Schreiber des Hebräerbriefes tut es mit einem reichen alttestamentlichen Fundus. Und wir sollten es auch tun. Wir rühmen Jesus Christus für seine ganze Herrlichkeit, seine Liebe, Gerechtigkeit, seine Ewigkeit, seine weltumspannende Macht, seinen Glanz. Wir rühmen auch seine Schönheit und begreifen darunter diese ganzen anderen Dinge wie Gerechtigkeit, Weisheit, Liebe und Sanftmut und das wunderbar einladende Wort aus seinem Mund. Gunstreiz ist ausgegossen über seine Lippen. Dass wir die Schönheit unseres Königs nicht nach den Maßstäben heutiger Schönheits- und Bodybuilder-Wettbewerbe messen, zeigt die Dornenkrone unseres Herrn. Das war die Schönheit seiner Krönung, beschrieben von Jesaja 52 bis 53, wo es heißt: Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Dann aber die neue Erkenntnis: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und dann verändert sich die Perspektive. Das, was alle verachtet haben und als hässlich empfunden haben, ist uns nun die größte Schönheit und Weisheit Gottes, Kreuz und Auferstehung. So rühmen wir seine Gnade und seine Zuwendung zu seiner Braut. Und wir rühmen, dass wir dazugehören dürfen und laden andere dazu ein. Wir rühmen ihn als Held, dem keine Macht widerstehen kann, der alles zurechtbringen kann und wird, was seinem guten Wort heute noch entgegensteht. Im ersten Johannesbrief gibt es dieses schöne Wort über die Art und Weise, wie die Hoffnung auf diesen König heute wirkt. Es ist noch nicht offenbar geworden. Ich lese den Vers von Anfang. 1. Johannes 3, ab Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt? Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Dann entsprechen die Kleider der Braut den Kleidern des Bräutigams. Sie sind rein von Gerechtigkeit. Und dann ist unser sterbliches, sündhaftes überkleidet mit seiner Gerechtigkeit, Herrlichkeit und Ewigkeit. Und dann kann die Hochzeit des Lammes auch für uns stattfinden. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, wenn wir das Wort hören, soll es alles uns auf diesen Zielpunkt ausrichten. Ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Amen.